Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Wir im Hörsaal senden wissenschaftliche Vorträge. Wir suchen für euch die Vorträge aus, die wir am spannendsten finden, die Neues erzählen, nachdenklich machen, die uns anregen. Das ist alles auch bei unserem Vortrag heute so. Gleichzeitig ist dieser Vortrag aber auch ein Ausflug. Und zwar ein Ausflug in den Zoos.
Es sind etwa 1000 Zoos, die sich in der Weltgemeinschaft vereinen. Und diese 1000 sogenannten wissenschaftlich geführten Zoos haben alle zum Ziel, nicht nur Erholungs- und Freizeiteinrichtungen zu sein, sondern sich der gesellschaftlichen Aufgabe als Bildungseinrichtung zu stellen, Artenschutz zu betreiben und auch Forschung zu betreiben. Wir sind Fachleute, wir sind extrem spezialisierte Fachleute, die die Arten kennen und die wissen, wie man Arten hält, vermehrt und wie man sie auch gesünder hält.
Das sagt Jörg Junhold. Junhold ist Tierarzt und seit über 2 Jahrzehnten Direktor des Leipziger Zoos. Deshalb verwundert es nicht, dass Junhold überzeugt davon ist, dass Zoos nützlich und wichtig sind. Warum? Das begründet er in seinem Vortrag. Zoos, wenn sie richtig geführt werden, wenn sie wissenschaftlich arbeiten, heißt das, und forschen, spielen eine entscheidende Rolle für den Artenschutz, für die Erhaltung der biologischen Vielfalt, argumentiert Junhold. Zum Beispiel, wenn eine Tierart bedroht ist. Nehmen wir mal das europäische Bison, das Wisent. Die lebten bis zum Mittelalter frei in den Wäldern Europas, wurden dann aber nach und nach ausgerottet. Das letzte freilebende Wisent wurde in den 1920er Jahren erschossen. Eigentlich wäre also das europäische Wisent ausgestorben. Aber es gibt heute wieder Wisente, auch freilebende. Und zwar dank Zoos. Denn die Wisente, die wir heute haben, stammen alle von einigen wenigen Tieren ab, die in Zoos und Tierparks gehalten wurden, die dann erfolgreich gezüchtet wurden und ausgewildert wurden. Das ist eine der Erfolgsgeschichten, die Jörg Junhold in seinem Vortrag erzählt. Er sagt aber auch, unsere Biodiversität ist in Gefahr, in akuter Gefahr. Das ist, so formuliert er es, die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir können etwas dagegen tun. Und was, das erzählt er jetzt. Jörg Junholds Vortrag hat den Titel »Ein Zoo im 21. Jahrhundert. Aktiv in Leipzig und aller Welt. Die Rolle von Zoos im Bereich Artenschutz, Bildung und Nachhaltigkeit«. Er hat diesen Vortrag am 5. Januar 2023 gehalten in Leipzig im Rahmen der Vorlesungsreihe »Wissenschaft kompakt« der Universität Leipzig.
Ich möchte Sie gerne heute ein wenig durch die Themen führen. Zum einen geht es um die biologische Vielfalt oder wie der Fachbegriff heißt, die Biodiversität. Es geht darum, was die Zoos als internationale Zoogemeinschaft und als ein Zoo im Allgemeinen tun können und woran wir arbeiten. Dann natürlich, was tut der Zoo Leipzig hier bei uns zu Hause? Was tut der Zoo Leipzig in aller Welt? Auch da können wir, glaube ich, etwas erzählen. Und am Ende noch ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Was beschäftigt uns als Themen und auch ganz aktuell, was ist los im Zoo Leipzig? Ja, zunächst einmal, und da muss ich mich jetzt auch für die nächsten Minuten entschuldigen, das sind keine guten Nachrichten, die ich Ihnen jetzt bringe. Sie alle wissen, es gibt 2 große Krisen, die wir haben in der Natur. Das eine ist der Klimawandel, der in den letzten Monaten ja in der Öffentlichkeit sehr viel besprochen wurde und der seinen Weg auch in die Öffentlichkeit, in die breite Öffentlichkeit gefunden hat. Aber die zweite und gleichgewichtige Krise ist der Verlust der biologischen Vielfalt. Und unsere Umweltministerin Steffi Lemke nennt beide immer im Zusammenhang und sagt, beide sind gleichgewichtig. Und das möchte ich Ihnen ein bisschen näher bringen, natürlich mit dem Schwerpunkt auf Biodiversität. Zunächst einmal müssen wir uns natürlich fragen, wie ist die biologische Vielfalt definiert? Und darunter verstehen wir die Variabilität unter den lebenden Organismen jeglicher Herkunft und vor allem auch der Land-, Meeres- und sonstigen aquatischen Ökosysteme, die ökologischen Komplexe, zu denen sie gehören. Und dies umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und die Vielfalt der Ökosysteme. Wenn man das nicht vereinfacht ist, und das merkt man sich am besten, dann sind es 3 Dimensionen. Das ist die Vielfalt der Arten, also Artenvielfalt. Ich glaube, das kann man sich noch relativ gut merken. Die Vielfalt der Ökosysteme, also Wald, Savanne, Steppe, die verschiedenen Systeme, die wir kennen, oder aquatisch, also Meer zum Beispiel, also die Lebensräume. Und was genauso wichtig ist, die Vielfalt der Gene, dass wir also gesunde Organismen haben, die nicht ingezüchtet sind, sondern die eine Variabilität in ihren Erbanlagen vorweisen. Die Biodiversität ist vielfach beschrieben. Ich habe mal ein Beispiel rausgenommen. Das sind die sogenannten Biodiversitäts-Hotspots. Das sind die Lebensräume, die haben wir hier mit Rot gekennzeichnet. Und wenn Sie mal genauer hinschauen, gruppiert sich das alles um den Äquator, der hier ist. Und sagen wir mal, die nördlichen Breiten sind nicht so sehr betroffen wie hier die Mitte. Und das sind alles Gebiete, wo es sogenannte endemische Tier- und Pflanzenarten in besonderer Vielfalt gibt, die aber auch alle unter dem Druck stehen, dass dort Arten verschwinden und dass die Biodiversität in diesen Räumen, in diesen Hotspots, zwar der Reichtum da ist, aber eben genauso bedroht ist. Ja, was sind die globalen Herausforderungen? Und das sind leider die schlechten Nachrichten, die ich Ihnen hier am Anfang bringen muss, bevor wir dann natürlich auch darüber reden, was können wir tun, was können wir alle beitragen, damit wir die Biodiversität erhalten. Es geht um uns, den Menschen. Wir sind einfach zu viele Menschen. Knapp 8 Milliarden Menschen haben wir auf der Erde. Wir haben die 8 gerade überschritten sogar. Das heißt, die Erde ist und die Ressourcen der Erde ist eigentlich nicht für uns ausreichend. Wir haben eine aktive Veränderung der Lebensräume. Es gibt künstliche Substanzen, die einwirken. Invasive Arten, also Arten, die nicht in angestammten Lebensräumen leben. Wir haben den Klimawandel und oft sind diese Dinge auch gemeinsam wirksam. Und ich möchte Ihnen einfach jetzt ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel den Regenwald. Das ist eine Entwicklung, wie zum Beispiel Regenwaldverluste sich entwickelt haben in den letzten 20 Jahren und das ist dramatisch. Also derzeit gibt es etwa 10 Millionen Quadratmeter Regenwald weltweit und pro Jahr einen Verlust von etwa 37.500 Quadratmeter. Und das entspricht einer Fläche von 10 Fußballfeldern, die pro Minute verloren gehen. Warum ist das so? Meistens, weil wir Menschen Platz brauchen für Landwirtschaft, für Siedlungen, für Holznutzung. Also wir sind schon diejenigen, die eingreifen. Und die Botschaft ist, wenn wir das nicht stoppen, gäbe es in 200 Jahren keine Regenwälder mehr. Die künstlichen Substanzen, von denen ich sprach, da auch nur ganz kurz, ob das Pestizide sind, die sich anreichern in der Nahrungskette oder ob das hormonell wirksame Substanzen sind, die die Fortpflanzung von Tieren beeinflussen können oder was Sie auch schon gehört haben, Antibiotika-Einsatz. Also alles das sind Dinge, Phosphate, Dünger in der Landwirtschaft. Und da gibt es auch Wechselwirkungen untereinander, die natürlich die Ökosysteme und die biologische Vielfalt belasten. Invasive Arten, auch nochmal als Stichwort. Dort gibt es also sehr viele Arten, die dort sind, wo sie nicht hingehören. Bei uns, ich glaube, das, was Sie vor der Tür auch kennen und wissen, ist der Waschbär. Man geht von Schätzungen aus, dass in Deutschland etwa 1,5 bis 2 Millionen Waschbären leben. Also das ist ein Problem, was wir wahrscheinlich gar nicht mehr in den Griff bekommen. Und da gibt es natürlich einen Druck auf die heimischen Raubtiere und dort diesen Druck, den wir dort haben. Wir spüren das auch als Zoo. Ich sage hier kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, dass wir jede Nacht auch Besuch von Waschbären haben und wir uns auch schützen müssen vor dem Waschbären im Zoo. Der ist also auch hier im Stadtgebiet heimisch in den Auwald. Das ist also, glaube ich, ein relativ markantes Beispiel für uns in Deutschland. Wir haben den Klimawandel. Auch das hören Sie in allen Nachrichten. Und wir wissen, dass der Klimawandel und auch die als Faktor die anderen Faktoren verstärkt und dass wir also heute wissenschaftlich erwiesen haben, 1 bis 1,5 Grad ist das, was wir aushalten und beherrschen können. Alles, was darüber geht, wird also noch gefährlicher. Und was wir leider auch konstatieren müssen, ist, dass wir nach dem Aussterben der Dinosaurier, und Sie sehen das hier für die verschiedenen Tierklassen, also ob das die Fische sind, die Reptilien, Vögel, Säugetiere oder ganz dramatisch die Amphibien, wo also die Aussterberate ganz dramatisch ist. Wir sehen, dass das also wirklich dramatische Ausmaße angenommen haben. Und der Unterschied zu den Dinosauriern ist, damals gab es den Menschen nicht. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass in den letzten 100, 120 Jahren wir Mensch eben beteiligt sind und dass wir dafür auch verantwortlich sind. Ja, was kann man dazu noch sagen? Hier auch wieder Beispiele, wie sich die Artenvielfalt verringert hat in den verschiedenen Erdteilen. Sie sehen also auch den Anteil und da sehen Sie, dass die südliche Hemisphäre, also die weniger entwickelten Länder, dass es die besonders trifft, also Lateinamerika, Afrika, dass dort also auch das Artensterben und der Verlust an Biodiversität umso höher ist. Und Sie sehen also auch, warum das so ist. Ja, wenn man nochmal sich die globale Bedrohungslage anschaut, dann kann man sagen, etwa 40.000 Arten, Tier- und Pflanzenarten sind bedroht. Etwa 14% der Vögel, 25% der Säugetiere, 33% der Korallen. Das ist also auch ein ganz wichtiges Thema und auch ein Thema für den Klimawandel. Der Temperaturanstieg führt nämlich dazu, dass der pH-Wert im Meer sich verändert und dass das Meer saurer wird und der saure pH-Wert direkt auch auf die riffbildenden Korallen wirkt. Die Koniferen, 34%. Amphibien, hatte ich schon gesagt, ganz dramatisch. Da gibt es also auch eine Pilzerkrankung, die dort insbesondere in Amerika, in Mittelamerika in den letzten Jahren dafür gesorgt hat, dass leider die Amphibien auch in Größenordnung unter Druck stehen. Für das alles, die Biodiversität und den Schutz der Biodiversität, gibt es eine politische Grundlage, eine globale Grundlage, als die Welt seit 1992, dem ersten Erdgipfel, Sie werden sich erinnern, Rio de Janeiro, und das, was von dort ausging im Jahr 1993, ist die sogenannte Convention on Biological Diversity, die Biologie-Konvention. Und das ist ein Übereinkommen, dem 196 Staaten beigetreten sind, wo es um den Schutz der biologischen Vielfalt geht, um die nachhaltige Nutzung der Bestandteile und wo es um Zugangsregelungen und gerechten Ausgleich von Vorteilen geht, die aus der Nutzung von Ressourcen entstehen. Sprich, dass die westliche Welt, die stärker Ressourcen nutzt, zum Beispiel auch im Ausgleich natürlich höher gefordert ist, in der südlichen Hemisphäre für den Ausgleich zu sorgen. Und insgesamt sind 196 Staaten beigetreten und alle zwei Jahre treffen sich die Staaten auf einer Weltnaturkonferenz und berät die nächsten Schritte und auch die Strategien für die nächsten Jahre. Und ganz wichtig, weil es nämlich auch ganz aktuell ist, ist die Vision der UNO, ist ja eine UNO-Konvention für 2050. Dort ist also die große Vision, dass wir gemeinsam als Menschheit in Harmonie mit der Natur leben, also im Einklang mit der Natur. Und bis wir dahin kommen, haben wir noch eine ganze Menge zu tun. Wir haben die letzten 20 Jahre eigentlich mit dem Thema Biodiversität und immer in 10er Dekaden, also in einer Dekade 10 Jahren an Strategien gearbeitet. Es war die sogenannte UN-Dekade der Biodiversität von 2010 bis 2020. Ich nehme nur mal die letzte mit den großen Zielen, dass Bewusstsein und Umweltbildung großgeschrieben wird und dass wir also in der Menschheit uns auch klar sind, welchen Wert hat biologische Vielfalt und dass wir das Aussterben verhindern. Das haben wir nicht geschafft. Bewusstsein ist mehr geschaffen worden, aber das Aussterben ist nicht beendet worden. Und in der nächsten Dekade geht es quasi um die Vision 2050 zu erreichen, um die Wiederherstellung von Ökosystemen. Und das alles ist gerade jetzt beraten und auch besprochen worden in Montreal im Dezember 2022. Und ohne dass ich jetzt ganz tief einsteigen möchte, nur die Kerndinge, die dort beschlossen wurden, Sie haben es vielleicht auch verfolgt in der Presse, dass die Vertragsstaaten sich geeinigt haben, dass 30% der weltweiten Land- und Meeresfläche Schutzgebiete werden sollen, dass 30% auch wieder hergestellt werden sollen von geschädigten Ökosystemen, dass die Verschmutzung halbiert werden soll und dass insbesondere auch die Lebensmittelverschwendung halbiert werden soll. Und das sind verschiedene Ziele. Darauf hat man sich geeinigt und das war auch ein hartes Ringen. Es ist auch ein Fonds entstanden, wo die westlichen Länder, die reichen Länder einzahlen zugunsten der ärmeren Länder, was gerade Biodiversität und auch Klimawandel an Schäden macht. Das ist dort beraten worden und auch beschlossen worden. Also so viel vielleicht mal zu dem Hintergrund. Wo kommt, sagen wir mal, der Druck her auf die Biodiversität und was sind also auch die politischen Grundlagen dafür? Als zweites möchte ich natürlich das direkt dann auch überführen. Was hat das mit uns zu tun als zoologische Gärten und mit der internationalen Zoogemeinschaft? Und da sind wir auch bei dem modernen Verständnis, bei dem Grundverständnis eines Zoos im 21. Jahrhundert. Die beiden abgebildeten Papiere, die Sie hier sehen, ist die sogenannte Welt-Zoo- und Naturschutzstrategie. Heute Welt-Zoo- und Aquarium-Naturschutzstrategie. Und die ist erstmals entstanden, oh Wunder, 1992, also auch in der Zeit, wo der erste Erdgipfel, der Rio-Gipfel stattgefunden hat, wo die CBD gegründet wurde. Und die aktuelle Version ist die Version von 2015. In dieser Welt-Zoo-Naturschutzstrategie sind die Kernaufgaben für einen Zoo festgelegt, sind etwa 1000 Zoos, die sich in der Weltgemeinschaft vereinen. Und diese 1000 sogenannten wissenschaftlich geführten Zoos haben alle zum Ziel, nicht nur Erholungs- und Freizeiteinrichtungen zu sein, sondern sich der gesellschaftlichen Aufgabe als Bildungseinrichtung zu stellen, Artenschutz zu betreiben und auch Forschung zu betreiben. Und das sind ja die Themen, wo wir heute auch noch ein bisschen hinschauen wollen, was wir da tun als Zoogemeinschaft, was wir auch als Zoo Leipzig da tun. Und der Zoo Leipzig ist stolzes Gründungsmitglied zum Beispiel des Weltverbandes und fühlt sich diesen Zielen auch verpflichtet und bringt sich aktiv ein in die Entwicklung der globalen Strategien und dann letzten Endes auch der Umsetzung in den einzelnen Kontinenten bis hin zu den nationalen Organisationen der Zoogemeinschaft und bis in jeden Zoo, dass das Grundverständnis da ist. Warum halten wir heute die Tiere nicht zum Selbstzweck, sondern zu welchem gesellschaftlichen Zweck? Ja, und was heißt das konkret? Dann kann man sich diese Felder hier anschauen. Das heißt nämlich, dass genau diese vier Felder unser gesellschaftlicher Auftrag sind. Das sind die Schutzprogramme, die wir haben als Zoos. Das ist hier links oben. Das ist die öffentliche Bildung. Das ist die Forschung und die Wissenschaft. Und das ist der Ausbau von Kapazitäten und Ausbildung hier rechts unten. Und das alles, sagen wir mal, wenn man das untersetzt noch im Detail, ist unser Selbstverständnis und unser Beitrag der Zoos runtergebrochen von der großen Konvention, von den globalen Programmen bis in die nationalen Programme hinein. Also wir stehen zum Beispiel im engen Austausch und im engen Kontakt mit der Umweltministerin und werden also auch bei der Umsetzung der deutschen Ziele für die Biodiversitätskonvention als Zoos mitarbeiten und sind dort im engen Austausch mit der Bundesregierung, welche Rolle die deutschen Zoos dort übernehmen können. Der Zoo, behaupte ich jetzt einfach mal, ist die größte außerschulische Umweltbildungseinrichtung. In Deutschland gehen jährlich 35 bis 40 Millionen Zoobesucher in die Zoos. Und wenn man den gesellschaftlichen Auftrag ernst nimmt, dass man tatsächlich etwas mitnimmt aus den Zoos, dann haben wir hier mal verschiedene Themen und die Instrumente aufgelistet. Sie sehen also hier zum Beispiel Natur- und Artenschutz betreiben 97% der Zoos. Das sind also die Themen, in denen wir unterwegs sind. Tierhaltung, Medizin und Transporte nur etwa 6%. Aber Sie sehen hier oben, wo die großen Werte sind, da fühlen sich also auch die Zoos zu Hause. Und hier sind die ganzen Instrumente dazu, von dem einfachen Gehegeschild bis zur Zooschule, wo dann ein Frontalunterricht auch stattfindet. In Leipzig zum Beispiel gehen jährlich 12.000 Schüler in die Zooschule und werden ganz intensiv im Schulunterricht bei uns betreut. Also das mal als Beispiel, was wir auch dafür tun. Artenschutzbeiträge. Dort müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Einmal das, was findet außerhalb des Lebensraums statt, sogenannte Ex-Situ-Artenschutz. Das sind also die Dinge, die wir im Zoo tun, Populationen erhalten, uns an Zuchtprogrammen beteiligen, sodass wir also genetisch stabile und gesunde Bestände in den Zoos haben. Und das ist in situ, also im angestammten Lebensraum, der Artenschutz vor Ort und auch die Wiederansiedlung, die wir als Programm und die Auswilderung in den angestammten Lebensräumen der Tiere haben. Ja, dann gibt es verschiedene Veröffentlichungen, kann man also auch nachlesen, was ist das Potenzial der Zoos und angefangen, wenn man die letzten 10 Jahre mal in die Literatur schaut, gibt es also von Condé 2011 veröffentlicht, dass 15% der in der roten Liste als bedroht eingestuften Landwirbeltierarten in den Zoos gehalten werden, auch mit Schutzprogrammen versehen werden. Und wenn Sie das hier runterbrechen, das ist 1,2 Millionen Arten, die etwa beschrieben sind. Und hier gehen Sie mal auf 1000 Tierarten, die in Zuchtprogrammen gemanagt werden, dann ist das sicherlich erstmal wenig, aber es sind die großen Tierarten alle dabei, die ikonischen Tierarten, wie wir sagen, bis hin zum heute bedrohtesten Säugetier auf unserem Planeten, dem Sumatra-Nashorn, wo wir auch unterwegs sind mit als Zoo Leipzig und solche wichtigen. Man kann nicht alles tun, das geht nicht, aber man kann bestimmte Tierarten, die gehalten werden, in den Zoos, die auch möglich sind zu halten und wo man in Schutzprogrammen was tun kann, das etwa tun. Ja, da sind wir auch bei den Erhaltungszuchtprogrammen. Die gibt es seit 1932. Das europäische Bison ist die erste Tierart, die auch gerettet wurde durch ein Erhaltungszuchtprogramm. Heute sagen wir, dass wir für die 1200 Tierarten, also etwa 1000 habe ich vorhin gesagt, dass wir etwa 2000 Zuchtbücher haben für die 1200 Arten und dass wir natürlich dieses Management sehr professionell organisiert haben. Das passiert nicht national, das passiert immer international und auf kontinentaler Ebene, also bei uns in Europa. Und wir haben die sogenannten europäischen Erhaltungszuchtprogramme. Hier möchte ich auch nochmal sagen, es gibt eine Datenbank, wo wir weltweit alle Tiere in den Zoos eingegeben haben. Das sind 1200 Institutionen. Ich hatte vorhin von 1000 Zoos gesprochen, dann gibt es auch Museen noch und wissenschaftliche Einrichtungen. Also 1200 Institutionen sind quasi in dieser Datenbank drin und da hat jedes Tier eine Gesundheitskarte. Und wenn es den Zoo verlässt, in einen anderen Zoo weltweit, in den kooperierenden Zoos, wandert die Geschichte, die Krankheitsgeschichte, die Gesundheitsgeschichte mit, die Daten mit. Also etwas, wo die Ärzte in Deutschland davon träumen oder in Europa, das haben wir als Zoos schon gemacht, ist ein Heidenaufwand. Wird von den Zoos auch selbst finanziert, ist eine eigene Organisation mit Hauptsitz in Amerika, die aber mittlerweile sehr gut funktioniert und wo wir als Standardsystem auch haben, jede Tierart und jedes Tier, was bei uns ist, hat quasi diesen Pass und ist dort in dieser Datenbank drin. Species 360 heißt die. Und wenn ein Tier den Zoo Leipzig verlässt, kriegt es so einen Ausdruck mit, wo alle Daten draufstehen und geht in den nächsten Zoo. Ja, was sind die Feldprojekte, die Zoos unterstützen? Die sind sehr vielfältig. Etwa 1000 sind in einer Datenbank beschrieben, die der Weltverband und der Europäische Verband gemeinsam haben. Bisher kann man noch nicht sagen, an wie vielen Ausbildungsprojekten sind Zoos beteiligt, weil das noch viel mehr ist als die erfassten, weil das quasi so vielfältig ist, leider noch nicht in einer zentralen Erfassung möglich war. Aber es wird dort viel mit Kooperationen gearbeitet. Wir sind weltweit zum Beispiel mit dem WWF, mit Greenpeace, mit den großen Organisationen unterwegs, wo wir gemeinsam an Projekten arbeiten. Ja, als Resultate, Sie werden sich fragen, was nutzt das alles? Es ist leider so, dass Sie für die Erhaltung einer Art und auch für die Wiederansiedlung viel mehr Zeit brauchen als die Zerstörung. Und wir haben das hier mal untersucht vor 10 Jahren. Das ist also eine Arbeit von uns, die erste, die hier zitiert ist, dass also 17 von 34 Arten nur in Menschenhand erhalten wurden. Das in Menschenhand heißt quasi in den Zoos, und dass die teilweise Wiederansiedlung gelungen ist. Hier haben Sie 3 Paradebeispiele, die in den Bildern, das sind die Urwildpferde, das ist die Säbelantilope oder die Oryxantilope und das ist das Wisent, was ich schon genannt hatte. Die 3 Arten zum Beispiel ganz, ganz typisch, dass die ohne Zoos nicht mehr da waren. Den Kondor könnte man noch nennen. Und das ist Beispiel wie der Deutsche Zooverband, der Verband der Zoologischen Gärten, an welchen Tierarten er beteiligt ist. Das ist also auch wieder das Urwildpferd, der Bartgeier, der Lierara, zum Beispiel Alpensteinbock, auch ganz wichtig, oder die europäische Sumpfschildkröte. Also einfach so als Beispiele, wo wir gemeinsam mit der Politik, mit Umwelt- und Naturschutzverbänden als Zoos uns auch beteiligen. Dritter Punkt, wie engagiert sich der Zoo Leipzig und was machen wir ganz konkret? Das ist natürlich das, wo ich auch zu Hause bin und wo wir jetzt natürlich die nächsten Minuten nochmal einsteigen wollen. Da müssen wir natürlich auch schauen, was sind unsere Säulen des Artenschutzengagements. Wir wollen die Besucherinnen und Besucher sensibilisieren mit der Arbeit, die wir tun. Sie haben das vorhin gesehen, Bildungsauftrag und das, was uns zurückgemeldet wird, dass man etwas mitnimmt an Wissen, an Wissenswertem vom Zoobesuch. Das ist uns also extrem wichtig und das ist sicherlich das Level, was wir allgemein als wissenschaftlich geführter Zoo natürlich haben. Dann nächster Punkt ist natürlich die Beteiligung an den Erhaltungszuchtprogrammen. Ich zeige Ihnen nachher noch ganz konkrete Beispiele, was wir tun, dass wir Tiere bereitstellen, so wie ich das jetzt von Beispieltierarten genannt habe, für die Zoowelt, für Wiederansiedlungs- und Bestandstützungsprojekten versuchen wir das natürlich auch als Zoo Leipzig. Dann unterstützen wir selbst auch andere Organisationen, wo wir selber nicht das Know-how haben, wo wir aber zum Beispiel über unseren Artenschutz-Euro, den wir seit ein paar Jahren ja eingeführt haben, auch finanziell vor Ort Artenschutzprojekte unterstützen. Wir arbeiten aktiv mit in Organisationen und Gremien und das auch nicht nur national, sondern international. Es geht uns um artenschutzrelevante Forschung und wir unterstützen lokale, aber auch internationale Artenschutzprojekte. Also Sie sehen, die ganze Bandbreite versuchen wir als Zoo Leipzig abzudecken. Seit 2008 haben wir einen Artenschutzmanager. Wir haben natürlich das Budget immer weiter ausgedehnt. Wir haben ein eigenes Projekt seit 2009, das ist der Darwin-Frosch in Südamerika, in Chile. Und wir haben seit, ich habe es schon genannt und hier unten die Zahl löse ich auch gleich auf, seit dem 01.01.2017 den Artenschutz-Euro und hier unten die Zahl, die Sie sehen, das ist die Zahl, die wir im Jahr 2022 als Artenschutz-Euro eingenommen haben. 807.000 Euro, das ist eine ganze Menge. Und das Budget ist noch größer, was wir haben. Über Drittmittel, über Personalkosten, die wir haben, sind wir also jetzt mittlerweile so weit, dass wir etwa 1,5 Millionen Euro für den Artenschutz haben. Dann werden Sie sagen, bei den Milliarden, über die wir jedes Jahr reden, ist das zu wenig. Aber wenn jeder Zoo diese Anzahl gibt und das mit politischem Geld noch und Drittmitteln verstärkt wird, dann kommen Sie auf erhebliche Summen. Und so kann man auch den Artenschutz organisieren. Und so können wir auch unser Fach-Know-how noch einbringen, denn Geld ist nicht alles. Wir sind Fachleute, wir sind extrem spezialisierte Fachleute, die die Arten kennen und die wissen, wie man Arten hält, vermehrt und wie man sie auch gesund hält. Ja, Beispiele weiter, Zuchtbücher, die wir halten. Und Sie sehen da auch eine Entwicklung von 2008 bis 2023. Wir beteiligen uns also an 143 sogenannten Erhaltungszuchtprogrammen oder internationalen Zuchtbüchern. 15 führen wir selbst, das heißt, ein Mitarbeiter von uns ist verantwortlich dafür, andere zu koordinieren. Das Bekannteste wissen Sie wahrscheinlich, auch mein Vorgänger, der Peter Müller, führt immer noch das Tigerzuchtbuch im hohen Alter von über 80 Jahren und wird das nicht mehr sehr lange machen, aber er macht es noch und da sind wir auch sehr dankbar dafür. Seit 40 Jahren, 50 Jahren fast führt er das Tigerzuchtbuch. Das sind eben solche Dinge, die Sie einbringen können in die Gemeinschaft und so haben wir also 15 Programme, für die wir als Zoo Leipzig verantwortlich sind. Ja, was wir auch machen, ist Tiere für die Wiederansiedlung bereitstellen. Die letzten Przewalski-Pferde sind vor 2-3 Jahren bereitgestellt worden. Die Prager Kollegen sind diejenigen, die quasi dort die Führung übernehmen für die europäischen Zoos, das auch alles organisieren. Das sind also die Dinge, die wir so für die Bestandsstützungsprojekte und Wiederansiedlung haben. Und wir sind natürlich auch aktiv vor Ort tätig und da, wenn Sie es verfolgt haben, die letzten 2 Jahre, im letzten Jahr sind wir damit auch an die Öffentlichkeit gegangen. Wir haben eine Hamsterzuchtstation aufgebaut. Die Feldhamster werden Sie vielleicht selber noch wissen. Also ich kenne es auch noch aus meiner Kinderzeit oder Jugendzeit war der Feldhamster ein Schädling und man hat das vielleicht auch nicht so sehr ernst genommen. Und da gab es auch dann die Felle, die aus dem Hamster gewonnen wurden. Und sie haben sich aber immer weiter nach Deutschland ausgebreitet und hatten sich gut angepasst an die Agrarlandschaft und haben also auch bei uns existiert und haben sicherlich auch ihren Nutzen. Und insbesondere hier in Mitteldeutschland sind die Hamster sehr, sehr stark bedroht durch die intensive Landwirtschaft, durch den Einsatz von Pestiziden, alles, was wir so machen, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Und wenn man sich die Verbreitung hier anschaut in Deutschland, dann sehen Sie das hier. Und wenn Sie international gucken, geht das ein bisschen weiter, also bis nach Asien hinein. Und wir haben halt die Ausläufer auch in Deutschland und bei uns. Und leider ist es so, dass also die Hamster trotz des großen Verbreitungsgebietes in Deutschland und auch global vom Aussterben bedroht sind. Gerade in unserer Region, in Delitzsch, gab es die letzten Feldhamster, die gesehen und gezählt wurden. Und dort sind seit Jahren jetzt keine Feldhamster mehr gesehen worden. Und wir stehen als Freistaat Sachsen, aber auch als Deutschland in der Europäischen Union in der Pflicht, etwas für den Feldhamster zu tun. Und das bedeutet auch, dass wir uns in enger Partnerschaft mit dem Staatsministerium, mit dem Umweltministerium, aber auch mit vielen Partnern wie dem NABU, dem BUND, lokalen Naturschützern im letzten und vorletzten Jahr zusammengetan haben, dass wir eine Zuchtstation aufgebaut haben, dass wir dem Arbeitskreis Kooperativer Feldhamsterschutz im Freistaat Sachsen beigetreten sind im vorletzten Jahr und dass wir im Sommer 2022 eine Zuchtstation in Betrieb genommen haben mit 47 Gründertieren und dass wir in der ersten Saison bereits 13 Jungtiere hatten und dass wir das eigentlich intensivieren wollen und auch politische Gespräche führen mit allen beteiligten Partnern. Ich habe Ihnen das genannt. Und das Ziel ist, dass wir ab 2024, 2025 im Raum Delitzsch auch versuchen wollen. Wir hoffen, wir finden die Partner, die Tiere wieder anzusiedeln und wieder zurückzubringen, dort, wo sie hingehören. Forschung will ich zumindest streifen, ohne dass wir auf einzelne Projekte tiefer eingehen werden. Ganz wichtig, das geht nur in Partnerschaft. Wir stehen auf Unigelände und ich habe Ihnen gesagt, das ist ein Heimspiel. Die Veterinärmedizinische Fakultät, wo ich selber auch eine Vorlesungsreihe habe und wo heute auch Vorlesungszeit ist und die Studenten natürlich eingeladen sind, hier sich das mit anzuschauen. Ansonsten bin ich da an der Fakultät unterwegs. Das Deutsche Primatenzentrum, mit dem machen wir insbesondere die Primatenhaltung in Vietnam schon seit 2-3 Jahrzehnten etwa. Die Max-Planck-Gesellschaft, das wissen Sie, Pongoland würde es nicht geben ohne die Max-Planck-Gesellschaft. Jetzt haben wir auch noch einen Nobelpreisträger, der in unserem Institut arbeitet, in unserem Partnerinstitut. Da sind wir natürlich auch ein bisschen stolz drauf. Ja, das EITF, das ist also die Vorzeigeeinrichtung der Universität. Das ist das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung, also schon ein Exzellenzprojekt der Universität Leipzig, Halle und Jena. Und auch dort sind wir natürlich im engen Austausch und haben gemeinsam Projekte. Und das Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin, das ist also das Kompetenzzentrum für Wildtierforschung in Deutschland. Da möchte ich ein nächstes Thema streifen. Was tun wir als Zoo Leipzig? Das ist das Thema Umweltmanagement. Im Vortragstitel haben wir ja auch über Nachhaltigkeit gesprochen und ich möchte Ihnen im Folgenden zeigen, dass das also auch bei uns sehr ernst genommen wird und dass wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit und eigenen Zoobetrieb auch sehr intensiv beschäftigen, insbesondere seit dem Jahr 2012. Das war ein Jahr der Evaluierung. Gondwanaland war gerade erfolgreich eröffnet und mit der Stadt Leipzig gemeinsam haben wir natürlich im politischen Raum auch überlegt, wie geht es weiter und was sind die strategischen Ziele. Und ein Ziel war damals, dass wir die nächsten Jahre nachhaltiger werden, dass wir ein Umweltmanagementsystem einführen und dass wir damit selber auch Vorbild für andere werden. Warum nehmen wir uns das heraus? Weil die Nachhaltigkeit natürlich in Sachsen erfunden wurde. Und es war nicht August selbst, sondern es war sein Oberforstmeister Karl von Karlowitz, Oberberghauptmann. Und der hat 1713 das erste Mal gesagt, man darf nur so viel Holz aus dem Wald nehmen, wie man nachpflanzen kann. Und damit ist der Begriff Nachhaltigkeit entstanden. Und da können wir auch stolz sein als Sachsen oder als Leipziger. Kommt nämlich von uns. So, die wissenschaftliche Definition der Nachhaltigkeit, die ist natürlich ein bisschen komplexer. Das heißt also, dass die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen sind, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden. Das sagt sich so leicht dahin. Wir wissen aber alle, dass gerade bei dem Druck auf die Biodiversität, die ich auch am Anfang nannte, bei wachsenden Bevölkerungszahlen, explodierenden Bevölkerungszahlen in einigen Regionen der Erde, das auch nicht einfach ist. So, und wenn man das von der Dimension auch mal wieder auseinandernimmt, was bedeutet Nachhaltigkeit, so ist das nicht nur ein Naturthema, sondern es geht immer um die ökonomische Tragfähigkeit, um die soziale Erwünschbarkeit und die ökologische Nachhaltigkeit. Also diese drei Dimensionen müssen wir immer beachten, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dass wir also auch nicht ökonomisch Traumschlösser haben, sondern dass wir das im Blick haben, dass künftige Generationen nicht darunter zu leiden haben, wenn wir hier Entscheidungen von Tragweite und mit einem großen Ausmaß treffen. So, das zum Theoretischen, zum Thema Nachhaltigkeit. Da gibt es natürlich dann auch wieder globale Nachhaltigkeitsziele. Dort hat man sich 2015 als Nachfolger, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, die sogenannten Millenniumsziele, die zur Jahrtausendwende formuliert wurden, hat sich also auch die internationale Staatengemeinschaft über diese sogenannten Sustainable Development Goals Gedanken gemacht. Und das sind diese 17 Ziele, die damals bei der UN-Generalversammlung in New York verabschiedet wurden. Und ich habe selber immer das Gefühl, dass wir damals 2015, 2016, was Klimaziele anging, was auch diese Nachhaltigkeitsziele anging, schon mal fast weiter waren als heute. Dann gab es politische andere Entwicklungen, wir haben die Pandemie, alles verständlich, aber die theoretischen Grundlagen waren damals schon gelegt. Und das Pariser Klimaabkommen war auch 2015, werden sich erinnern, haben Sie immer mal wieder zitiert gehört die letzten Monate, dass wir jetzt Paris umsetzen wollen, dass auch Amerika sich mit dem neuen Präsidenten bereits erklärt hat, das zu ratifizieren, weil es nämlich der vorherige nicht ratifiziert hat. Und ohne Amerika Klimaziele geht nicht. Wir brauchen Amerika, wir brauchen auch China und wir brauchen Indien. Ansonsten wird es schwierig. Ja, was sind die Gründe für ein Umweltmanagementsystem? Das habe ich eigentlich fast schon genannt. Die Zoos beschäftigen sich, die großen führenden Zoos, alle mit ihren eigenen Entwicklungen und was sie selber im Zoobetrieb machen. Das ist ein internationaler Trend. Es gibt eine mittlerweile Nachhaltigkeitsstrategie seit einem halben Jahr, auch auf globaler Ebene, die also auch Gesetzmäßigkeiten und Empfehlungen beschreibt für die internationalen Zoos. Es geht um Vorbildwirkung. Also wir haben gesagt, wir können nicht über Natur- und Artenschutz und Bedrohung der Biodiversität reden, wenn wir nicht selbst über unsere eigene Nachhaltigkeit, über den Zoobetrieb reden. Und es ist leider so, dass eben ein Umweltmanagementsystem gerade bei uns hier in der Region noch nicht so verbreitet ist und dass viele Unternehmen noch kein Umweltmanagementsystem haben, wo sie sich zertifizieren lassen und wo sie wirklich abrechnen müssen. Wie funktioniert das? Welche Prozesse habe ich, damit ich im Ressourcenverbrauch besser werde? Ja, es gibt verschiedene Siegel. Und was wir als Kernziel hatten, ist natürlich, dass wir unsere Umweltauswirkungen erfassen auf professioneller Basis und dass wir die schädlichen Auswirkungen vermindern. Und wenn Sie das mal sehen, was wir alles brauchen, um den Zoo zu betreiben, so ist das Strom, Wärme, Wasser, Futter, Rohstoffe, Transporte. Und was wir auch produzieren, ist Abluft, Staub, Lärm, Licht. Wir haben Abfälle, wir haben Abwasser, wir haben den Boden. Und mit allem beschäftigen wir uns und beschäftigen uns auch sehr professionell damit. Denn seit 2014 sind wir zertifiziert nach dem EMAS-Siegel. Und das schaffen wir, weil wir solche Dinge machen, wie ich Ihnen jetzt als Beispiel zeige, nämlich in Gondwanaland zum Beispiel, wo wir hohen Energieverbrauch haben, wo wir aber auch eine Energierückgewinnung haben in Größenordnung, wo wir Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten so einreguliert haben, dass wir dort auch gradweise und schrittweise das angepasst haben, dass wir dort gespart haben und haben also insgesamt schon mehr als 30% Energie eingespart, nur im Gondwanaland. Und das schaffen wir durch Steuerung der Lüftung, der Beheizung und der Kühlung. Und das in einem sensiblen System mit Leittechnik, sodass das also auch entsprechend funktioniert. Und was das bedeutet, ich sagte Ihnen das, dass wir uns alle 2 Jahre zertifizieren lassen nach EMAS, dass wir im letzten Oktober die nächste letzte Zertifizierung hatten, dass wir auch nach ISO zertifiziert sind, nach der Umwelt ISO. Und das sind also Fakten und Zahlen, und der Umweltbericht ist auch veröffentlicht, kann man nachlesen auf unserer Website, dass wir seit 2013, ich sagte Ihnen, 2012 ist die Entscheidung gefallen, 2014 das erste Mal zertifiziert, und seit 2013 tatsächlich den jährlichen Energieverbrauch des Zoos um 36% reduziert haben. Also wenn man es systematisch angeht und immer dranbleibt, kann man solche Erfolge erreichen. Und uns war es eben wichtig, wie ich Ihnen gesagt habe, dass wir auch an uns selbst arbeiten und dass wir dort auch moderne Technologien nutzen, aber auch am Verhalten, am eigenen Verhalten tatsächlich täglich bewusst mit unseren Ressourcen umgehen. So, das war das Thema Nachhaltigkeit, und das war das Thema, was macht der Zoo bei sich selbst hier in Leipzig? 4. Punkt, Sie erinnern sich an die Gliederung am Anfang. Wie engagiert sich der Zoo Leipzig in aller Welt, und was ist unser Beitrag in internationalen Programmen? Paradebild und Paradebeispiel natürlich die Unterstützung von internationalen Artenschutzprojekten. Hier sehen wir die wunderschönen Cat Ba-Lang-Guren aus Vietnam. Vietnam ist auch biologischer Hotspot. Wenn wir vorhin genauer auf die Karte geschaut hätten, auf die Erdkugel, hätten wir Vietnam gefunden, wie überhaupt Südostasien, mit also sehr extrem seltenen Tierarten und extrem seltenen Primaten, wie zum Beispiel die Languren, die blätterfressenden Primaten, die wir dort haben. Das Konzept und die Strategie, die beim Zoo Leipzig dahinter steckt, ist, dass wir im Zoo der Zukunft, spreche immer von den 6 großen Themenbereichen, die wir haben, das ist Asien, Afrika, Südamerika, das ist unser Pongoland als die Menschenaffenwelt, das ist Gondwanaland und das ist unser Gründergarten. Und für jede dieser Welt wollen wir also auch ein entsprechendes Leitprojekt für den Artenschutz haben und auch Artenschutz vor Ort betreiben. Bei Gondwanaland ist das die Rettung der Sumatra-Nashörner. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, im Moment bedrohtes Säugetier auf dem Planeten, etwa 50 bis 100 Tiere gibt es noch. Das sind die Nasenfrösche in Chile, die mit dem Gründergarten verbunden sind und natürlich mit dem Aquarium-Terrarium. Bei Pongoland, da sind wir derzeit in Entwicklung, da wechseln wir auch gerade das Thema. Und bei Raubtieren oder in Afrika, zeige ich später als Beispiel nochmal, sind wir dabei, Raubtiere zu monitoren. Da geht es uns insbesondere auch um den Löwen und andere Katzen und um die Freibestände und auch, sagen wir mal, die Strategie, die Äthiopien die nächsten Jahrzehnte fahren sollte. Vietnam hatte ich schon genannt und Südamerika, da sind wir noch in Entwicklung. Da wollen wir also auch künftig noch ein Projekt haben. Ja, Vietnam ist Schwerpunkt im Moment. Wir haben 2 Leitprojekte, 2 große Projekte. Das eine ist das sogenannte Endangered Primate Rescue Center. Dort leben etwa 200 bedrohte Primaten. Wir selber sind dort seit 2000 etwa aktiv. Seit 2007 senden wir den Cheftierpfleger hin. Und die komplette Trägerschaft haben wir 2013 übernommen, gehen also jetzt auch in das 10. Jahr hinein und sitzen dort in einem Nationalpark. Ich war also selber vor 4 Wochen erst dort und habe mich wieder aktuell von der Arbeit überzeugen können. Und das ist dann tägliche Arbeit, dass wir also Futter beschaffen müssen mit den Mopeds, sehen Sie das. Werden also 400 Kilogramm pro Tag Blätteräste gesammelt, und das nicht aus dem Nationalpark, sondern die müssen von draußen geholt werden und dann reingebracht werden. Das ist also eine Knochenarbeit, und es arbeiten 30 Tierpfleger daran, nur das Futter zu beschaffen. Beispiel Wiederauswilderung, auch das Vietnam, das Endangered Primate Rescue Center, sehen also, wir haben dort in unmittelbarer Nachbarschaft noch Regenwald, und das ist dann so ein Interim-Gehege und so ein Semi-Wild-Gehege, und dann gehen die in Semi-Wild-Bereiche, wo sie also sich immer noch zurückziehen können, sich sicher fühlen, auch gefüttert werden, und das wird dann später reduziert, und so bereitet man Tiere darauf vor, dass sie sich dann ohne den Menschen zurechtfinden. Und das haben wir also auch sehr erfolgreich gemacht und haben auch selbsterhaltende Populationen in geschützten Gebieten, wo wir jetzt aber dabei sind, dann unterstützen, dass dort Ranger sind, die aufpassen, dass das, was wir dort aufgebaut haben, nicht wieder zerstört wird und das dort nachhaltig betreiben. Bevor so eine Freilassung und eine Wiederansiedlung erfolgreich sein kann, ist das ein sehr hoher Aufwand, politisch, aber auch von der Vorbereitung, inklusive das Monitoring. Die Tiere werden alle besendet, werden dann beobachtet, wie sie sich bewegen. Und also auch in der Nachbereitung brauchen sie 1-2 Jahrzehnte, bis sie also dort Erfolg haben und müssen also immer einen langen Atem mitbringen, dass das funktioniert. Ja, Beispiel Äthiopien habe ich genannt. Dort sind wir im Moment unterwegs, was die Raubtiere angeht. Da gibt es ein Monitoring, das sehen Sie hier, ob das die Hyänen sind und auch die Wildhunde hier im Bild zu sehen oder die Löwen. Und Ziel ist, dass wir mit der Universität Oxford und einer lokalen NGO, Wildcrew, wissen, was draußen los ist in Äthiopien und dass wir eventuell dort auch Schutzprogramme initiieren, unterstützen und mit der Regierung gemeinsam, die also in Addis Abeba auch einen Zoo aufbaut, was wir mit unterstützt haben, dann entsprechend, wie wir das machen, quasi dieses Schutzprojekt mit der Zooarbeit verbinden. Den Nasenfrosch in Chile habe ich schon genannt. Sie sehen, ein winziger Frosch da oben, das ist ein Euro-Stück, wo der kleine Frosch drauf sitzt, der aber sehr besonders ist, weil ihn der Darwin, heißt auch Darwin-Frosch, tatsächlich selber entdeckt hat. Und es gibt 2 Unterarten, eine ist schon ausgestorben. Und wir haben ein Zuchtzentrum, wo wir mehrere Container haben, wo dann solche Terrarien gibt, wo wir also auch erfolgreich die Frösche gezüchtet haben, wo wir eine zweite Art, das ist der Vanzolini-Frosch, wiederentdeckt haben 2013 und in die Station integriert haben. Lebensraum ist in Chile die Valdivianischen Wälder, das sind gemäßigte Urwälder, die es dort gibt an der Pazifikküste. Und Sie sehen unten rechts zum Beispiel so einen Container, wie das in unserer Artenschutzstation aussieht. Ja, noch ein Beispiel, womit Gondwanaland verbunden ist, das ist die Rettung der Sumatra-Nashörner. Dort haben wir also die ersten Versuche gemacht 2009 auf der Insel Borneo. In Borneo gab es damals geschätzt noch etwa 20 Tiere. Und leider muss man sagen, ist das dann 5-6 Jahre später, sind die auch in der Natur als ausgestorben erklärt worden. Und was wir jetzt im Moment machen, seit 2 Jahren und im letzten Jahr haben wir das intensiviert, dass wir einen neuen Fokus setzen, dass wir auf Sumatra, also auch in Indonesien, eine Zuchtstation bauen wollen, gemeinsam mit dem Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Das habe ich vorhin auch schon mal genannt, wo es also die Experten gibt für moderne Techniken der Reproduktionsmedizin, wo wir tatsächlich dann Tiere auch züchten wollen, wo wir auch über neue Methoden nachdenken und wo wir gemeinsam mit der lokalen Universität und mit der Politik gerade dabei sind. Wir werden also jetzt in diesem Jahr dort uns auch entscheiden, in größerem Maßstab unter dem Dach der Weltnaturschutzunion dort dem Projekt beizutreten. So, damit bin ich beim letzten Kapitel. Das ist also der Ausblick ein wenig, was beschäftigt uns in der Zukunft. Bei dem genannten Thema Biodiversität, Bildung und auch Nachhaltigkeit. So, da fange ich wieder global an, weil die globale Entwicklung und auch die globale Politik bestimmt auch unser Handeln in den Zoos. Und da geht es immer mehr um die globale Vernetzung. Wir sind also die letzten 50 Jahre sehr gut unterwegs gewesen in den einzelnen Erdteilen und haben dort stabile Zuchtpopulationen aufgebaut. Wir haben die Erhaltungszuchtprogramme. In Europa funktioniert das sehr gut. In Nordamerika funktioniert das sehr gut. Was aber immer noch schwierig ist, ist der Austausch über den großen Ozean. Und dort müssen wir einfach besser und flexibler werden. Das ist nicht einfach, weil das auch mit Risiken verbunden ist, weil auch die Veterinärbestimmungen sehr streng sind, wenn man über Kontinente hinweg denkt und in Tierpopulationen denkt. Aber ganz wichtig, ist auch leider nur in Englisch, der Global Species Management Plan, also ein Plan, wo man die einzelnen Kontinente und die Aktivitäten zusammenbringt und dann von einer Metapopulation spricht und diese Metapopulation im Auge hat und nicht nur jedes Land und jeder Kontinent für sich arbeitet, sondern inklusive der Nationalparke, die es noch gibt, verbunden sind. Und das heißt dann, auch leider wieder ein englischer Begriff, One Plan Approach, One heißt eins, also ein großer gemeinsamer Plan. Und das bedeutet, dass man nicht mehr im Kleinen denkt, sondern dass man an die Art denkt, nur an die Art und nicht an die Organisation, die mit der Art zu tun hat, ob Zoo, Nationalpark, ob das in der Wildbahn ist, sondern dass man in Populationen denkt und dass man alles zusammenbringt. Das Know-how, was dort da ist, ob das Zooleute sind, ob das Freilandforscher sind, ob das Naturschützer sind und alles für die Art tut. Und an diesem großen Plan wird gearbeitet. Und das ist also auch immer mehr die Denke, dass jeder rauskommt aus seinem Elfenbeinturm und das in diesem gemeinsamen Plan populationsweit und global gedacht wird. Und dass wir quasi ein Teil davon sind und dem beitragen. Und wie kriege ich den Bogen jetzt? Ich habe Ihnen heute versucht, ein bisschen die Hintergründe eines modernen Zoos noch näher zu bringen, zu erläutern. Sie sehen, dass wir global denken, dass wir nah dran sind an den internationalen Entwicklungen, was Naturschutz angeht, dass wir das immer runterbrechen als führender wissenschaftlicher Zoo, als der wir uns auch im Selbstverständnis führen und dann entsprechend auch umsetzen und Teil sind der Entwicklung und Teil auch der Umsetzung. Das möchte ich Ihnen mitgeben, dass also der Zoobesuch sowohl die schönen Bilder hat, als auch den sehr, sehr ernsten Hintergrund, dass ich zwar schlechte Nachrichten hatte, was den Bedrohungsstatus angeht, dass es aber auch gute gibt, dass wir was tun können. Wir als Zooleute, das treibt uns jedenfalls jeden Tag an, dass wir auch unseren Job machen, glauben ganz fest daran, dass wir diesen Beitrag leisten können. Ich freue mich jedenfalls darauf, dass ich das hier schon so lange begleiten darf und dass ich auch ein wenig daran arbeiten darf, dass die Welt besser wird für unsere Kinder und Enkel. Und wir sollten sehr sorgsam mit unserem Planeten umgehen. Dafür werden wir als Zoo weiter kämpfen. Und natürlich kann ich nicht enden ohne das Bild hier, das aktuelle Elefantenbild. Allen beiden geht's blendend und es ist schön, die beiden in der Familie aufwachsen zu sehen. Ich freue mich auf Ihren nächsten Zoobesuch und jetzt auf Ihre Fragen. Herzlichen Dank.
Das war der Tierarzt und Direktor des Leipziger Zoos Jörg Junhold über die Rolle von zoologischen Gärten im 21. Jahrhundert. Er hat seinen Vortrag am 5. Januar 2023 gehalten in Leipzig im Rahmen der Vorlesungsreihe Wissenschaft kompakt der Universität Leipzig.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.